Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Mind is Not Your Feind. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und unseren Stimmen ein wenig lauschen wollt und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis für euch mit in den Alltag nehmen wollt. Und wir haben gesehen, dass ihr fleißig uns markiert habt in den Stories und unseren Podcast empfohlen habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir reposten das immer fleißig und wir würden uns über jede Unterstützung freuen. Also wenn ihr irgendwas mitnehmen könnt von hier, sei es auch nur eine kleine Gedankenveränderung, die euer Leben so ein ganz bisschen ändert, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und unsere Accounts, wie wir auf Instagram oder YouTube oder so heißen, findet ihr in den Shownotes.
Ja, okay. Worum geht's heute? Heute soll es um das Thema gehen. Wir haben letzte Woche über das Thema gesprochen, warum du nicht motiviert bist oder was dich motiviert, nämlich das Warum. Und dann gibt es ja immer noch Sachen, dann bist du total motiviert und nimmst dir vor, endlich eine neue Sportart anzufangen oder abzunehmen oder umzuziehen oder einen Job zu wechseln oder wie auch immer. Und dann gibt es immer Dinge, die einen zurückhalten. Also es soll heute darum gehen, um die Hauptgründe, was uns denn so zurückhält, das zu erreichen oder das zu tun, was wir wirklich tun wollen.
Und dann werden wir natürlich darauf eingehen, wie geht man denn damit um? Also was sind unsere persönlichen Strategien, um das zu überwinden, um diese Zurückhaltung zu durchbrechen und das zu machen, was wir wirklich machen wollen? Sei es zum Beispiel bei mir jahrelang überlegt, starte ich einen YouTube-Channel und dann habe ich es gemacht, aber das war auch viel Gedankenarbeit, weil das ja immer mit einer großen Überwindung verbunden ist und auch wenn das vielleicht heute nicht mehr, also so jetzt 2020 vielleicht nicht mehr das heftigste Drama ist, wenn jemand YouTube startet, aber ist es trotzdem ja noch so, dass man was anderes macht als alle anderen und dann immer dafür Angst hat, was alle anderen erzählen. Und genau, darüber werden wir so ein bisschen reden.
Ja, und da hast du ja schon ein ganz gutes Stichwort genannt. Du hast als erstes Angst gesagt und Angst ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Menschen sich zurückhalten lassen von dem, was sie sich wirklich wünschen, von dem, was sie sich wirklich erträumen. Also grundsätzlich ist die Angst ja etwas Gutes. Angst ist ja eine Schutzreaktion des Körpers und ist bei Gefahr. Reagiert dein Körper mit verschiedenen Hormonen und mit Adrenalin und das hat so eine Reaktion des Körpers zur Folge, die wir dann eben Angst nennen. Und sie ist in vielen Fällen ja auch nützlich und sinnvoll und hat uns hierhin gebracht. Also da, wo wir jetzt sind, da sind wir nur, weil wir zu den richtigen Momenten in der Wildnis, wenn der Löwe kam oder der Tiger, auch Angst hatten und uns geschützt haben dadurch. Und jetzt haben wir ganz andere Bedrohungen. Es ist also nicht mehr der Tiger und nicht mehr der Löwe, sondern viele Ängste sind jetzt selbst gemacht und existieren nur in unseren Gedanken.
Es geht ja jetzt auch nämlich nicht mehr ums Überleben, sondern es geht nur darum, was der Körper uns dann vielleicht vorgaukelt, was unser Gehirn uns vorgaukelt, wovor er eine Überlebensangst irgendwie inszeniert, die aber so gar nicht da ist. Und wir wollen euch natürlich auch nochmal zeigen, genauso wie wir das auch schon in den ersten Folgen gemacht haben, warum das gut für dich ist oder was das bedeutet eigentlich.
Genau, Angst ist nämlich nur ein Gefühl. Und wenn jetzt keine reelle Bedrohung existiert, dann ist Angst eigentlich ein Gefühl, das dir etwas sagen will, so wie jedes Gefühl dir etwas sagen will. Und Angst will dich oft auf Dinge aufmerksam machen, über die du dir vielleicht etwas mehr Gedanken machen solltest. Also oft ist es zum Beispiel eine Versagensangst. Ja, da geht es uns schlecht oder wir haben Angst, weil wir Angst davor haben, eine Situation nicht gut zu meistern oder eben in ihr zu versagen. Also es ist im Grunde eine Befürchtung, die wir über die Zukunft haben. Ja, sowas wie Prüfungen oder Vorstellungsgespräche, jede Art von Prüfungssituation könnte das sein. Oder Referate oder Vorträge oder das erste Mal Englisch vor einer Gruppe sprechen.
Das sind überhaupt so das erste Mal in Gruppen irgendwas machen, wenn man jetzt zum Beispiel auch in den Verein geht, um einen neuen Sport zu machen oder in einen Kurs an der Uni, dann ist man auch erstmal die Neue in der Situation, muss sich vorstellen oder sowas, vor Tanzen, vor was auch immer man dann da macht.
Und da stecken häufig die Gedanken, ich bin nicht gut genug oder das schaffe ich nicht. Also solche allgemein generalisierenden Gedanken, die wir immer mal wieder haben. Und da wir den Gedanken oft nicht spezifisch denken, also wir denken ja nicht, ich glaube, ich werde in genau dieser Prüfung in einer Woche versagen, weil ich kann das und das nicht, sondern wir denken, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht. Und das ist ein genereller Gedanke und dass der Angst macht, das ist ja klar. Dann haben wir häufig Ängste, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Also was ist das, was uns eben Angst macht, was passieren könnte? Unsere ganzen Befürchtungen, die wir über die Zukunft haben. Das Spannende daran ist, das meiste, was wir im Leben befürchtet haben, ist nie eingetreten. Also 99,999% der Dinge, die wir immer so befürchten und uns über die Zukunft so Ideen machen, was so alles passieren könnte, die treten niemals ein.
Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch bei der Frage, was hält dich zurück, kann es ja auch manchmal sein, dass es nicht raus in, also nicht in eine neue Situation rein, hat man Angst reinzugehen, sondern aus einer gewohnten Situation rauszugehen. Das ist ja auch immer damit verbunden. Und das kann zum Beispiel auch sein, du bist in einer Beziehung schon sehr lange und was hält dich zurück, Schluss zu machen, wenn die Beziehung nicht das ist, was du für die Zukunft willst zum Beispiel. Und da kann natürlich auch die Angst mitspielen. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich habe Angst, dass ich niemanden finde, mit dem ich mein Leben verbringen kann. Und da kann mir ja jeder zustimmen, der schon mal eine Beziehung hatte, dass die nicht gut lief, dass selbst wenn man diese Angst hatte, man sich dann getrennt hat und dann war es ganz schrecklich, aber ein Jahr später hat man vielleicht schon jemand Neuen getroffen und dann hat sich diese Angst halt nicht mehr bewahrheitet.
Ja, Herzen heilen immer. Das dauert mal länger, mal kürzer, aber sie heilen einfach immer.
Ja.
Wenn es jetzt um Liebe geht, ne? Und das geht aber generell um alles in der Zukunft. Also wir haben wirklich die größten Fantastereien über das, was so in der Zukunft alles passieren könnte. Er wird sich trennen, wenn er das von mir weiß. Ich werde meinen Job verlieren, weil jetzt ist Corona. Wenn ich jetzt Englisch spreche vor einer Gruppe von Menschen, dann werde ich mich blamieren. Da gibt es ja jede Menge Dinge und das meiste davon tritt nicht ein, weil, Überraschung, auch die anderen Menschen haben Ängste und haben mal angefangen und haben sich mal blamiert und die wissen, wie das ist. Und selbst wenn du dich blamierst, passiert nichts Schlimmes.
Hast du eine Situation, wo du aus Angst zurückgehalten warst, etwas zu tun?
Ich habe vor einigen Jahren, ich war ja früher bei der Polizei und ich war Beamtin auf Lebenszeit. Und da habe ich schon länger überlegt, ob ich diesen Weg aufgebe zugunsten von etwas anderem. Und da hatte ich natürlich auch Angst. Erst einmal, was wird sein? Ich gebe meinen Beamtenstatus auf. Das bedeutet einen sicheren Job. Dann die vertrauten Kollegen, das vertraute Umfeld. Dann hatte ich ja für diesen Zweck auch studiert. Und da waren viele Ängste. Und dann hatte ich mir eine Selbstständigkeit eben überlegt. Und dann natürlich auch die Angst, was passiert, wenn das nicht klappt? Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Und dann habe ich gar nichts mehr. Diese Ängste hatte ich auch alle.
Mhm.
Und du?
Bei mir war mega, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, als ich 15 war, dieses, dass ich überlegt habe, ich möchte jetzt einen YouTube-Channel machen, weil da, wo wir halt wohnen, ist es halt, es sind halt viele typischen Allmann, sag ich mal, hier so in der Gegend. Also es ist halt sehr...
So wie wir jetzt.
wir nicht. Aber es ist schon mehr traditioneller. Also so zum Beispiel die Leute in der Schule hatten alle mehr so durchschnittliche Jobs. Die Eltern meine ich jetzt. Also es war alles nicht so ausgefallen. Also es waren jetzt auf unserer Schule keine großen Künstler oder, obwohl, also wir hatten einen YouTuber auch, und zwar Gomme HD hat bei mir Abi gemacht, den kennen bestimmt auch alle, aber ja, auf jeden Fall, sonst halt niemanden. Und da dachte ich halt schon, wenn das jemand rausfindet, wie ich mich da vor dem Video, na la la, ich habe Tipps für die Schule, bla bla, so, das wird schnell, werden schnell Leute schlecht drüber reden. Und das war halt extrem meine Angst. Ich hatte halt einfach Angst, dass ich nicht mehr akzeptiert bin in der Schule, dass die Leute über mich lachen, dass ich vielleicht Freunde verliere oder auch, also ich habe ja gerne so mein Leben preisgegeben oder ich gebe gerne mein Leben preis, aber ich habe ja auch noch ein Leben, wo ich gerne Leute privat kennenlerne, sage ich mal. Also das ist einfach so ein Punkt, dass wenn ich mich selbst im Internet darstelle, dann denken manche daraus, wenn sie dann ein paar Videos von mir gucken, dass sie mich kennen würden. Und dann ist so dieses normale Kennenlernen von jemandem so, hi, ich bin Ayana, hi, ich bin bla bla bla. Und dann stellt man sich gegenseitig Fragen, das ist irgendwie so, naja, das ist so ein bisschen beschmutzt. Also ich hatte einfach Angst, dass die Leute mich nicht mehr kennenlernen wollen. Und das waren meine Ängste.
Und das ist ja diese Herdenzugehörigkeit. Also da haben auch sehr, sehr viele Menschen Angst vor, wenn sie etwas machen, was nicht mehr so ist, wie, ich sag mal, ihre liebste Herde das macht. Und das ist total lieb gemeint, ja. Meine Familie ist auch meine Herde und oder meine Freunde oder meine Kollegen, ja. Und wenn man dann, hat man Angst, verstoßen zu werden, wenn man etwas macht, was eben nicht zu diesem Herdenverhalten.
Ist ja gut metaphorisch anwendbar aufs Leben, weil Pferde zum Beispiel, wenn sie, die haben ja diesen Herdentrieb oder wollen halt in der Herde sein, weil sie nun mal alleine nicht überleben würden, also weniger überleben würden als eine Herde, die dann sich gegenseitig schützt und stützt. Man kennt das ja, dieses typische Gruppenzugehörigkeitsgefühl, dieses auf Partys ist man nicht allein, weil man immer die Gruppe um sich hat oder Partys. Falls ihr nicht mehr wisst, was das ist, das ist ein soziales Event, wo viele aufeinandertreffen.
Könnt ihr mal googeln.
Das hat es in alten Zeiten gegeben. Genau, in den 2010er Jahren war das sehr bekannt und beliebt. Auf jeden Fall wollten wir dazu noch sagen, dass darüber halt dieses Gefühl einfach entsteht.
Ich hatte auch Angst, als ich bei der Polizei weg wollte. Natürlich hatte ich Angst. Das waren meine Kollegen, denen hatte ich mein Leben anvertraut und umgekehrt. Und ich habe die immer noch gern. Und man kündigt keinen Beamtenjob. Also es tut man einfach nicht. Und wenn man es doch macht, muss man eben damit rechnen, dass nichts übrig bleibt von dieser, ich sag mal, Freundschaft oder Kollegialität. Und ja, Überraschung, es ist genauso gekommen, sowohl bei mir als auch bei dir, oder?
Ja, also bei mir war es halt schon so, dass es da so war, dass alle dann drüber geredet haben und dass auch negativ drüber geredet wurde, was ich dann im Laufe der Zeit, wenn dann immer so ein, zwei Kontakte mir gesagt haben, nee, der und der hat das und das gesagt oder die und die Gruppe hat das und das gemacht. Davon habe ich natürlich weniger mitbekommen, weil die richtigen Freunde, die mit mir befreundet sind, die erzählen mir ja grundsätzlich eigentlich nicht, wenn jemand schlecht über mich redet, weil das macht man ja als Freund nicht. Aber natürlich gab es auch mehr oder weniger so Halbfreunde, die haben mir das dann gesagt mit so einem kleinen lächelnden Blick, weil sie es dann doch ein bisschen irgendwie genießen, was, ach, will ich jetzt hier nichts unterstellen, aber auch egal, auf jeden Fall, das ist natürlich eingetreten. Aber letztlich ist es nicht so eingetreten, dass ich keine Freunde mehr hatte, dass sich das nicht gelohnt hat, dass sich keiner mich kennenlernen wollte, sondern es wurde halt, ich habe bis heute ein Alleinstellungsmerkmal, was mich auch interessant macht, was mich vor allen Dingen auch interessant macht für Arbeitgeber. Also das ist wirklich so eine Sache, die finden super viele sehr interessant, weil es was ganz anderes ist, was alle machen. Und das wiegt es dann auf, dieses bisschen blöde Gerede über mich ist dann auch egal.
Ja, und bei mir war es so, ich habe dann ja tatsächlich gekündigt. Ich hätte ja auch irgendwie freinehmen können, unbezahlt, aber ich habe gekündigt. Ich wollte auch keinen Rückweg haben, weil ich auch ja ein Verfechter davon bin, dass ich glaube, wenn man sich ein Sicherheitsnetz baut, dann braucht man meistens eins. Und das wollte ich nicht. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gekündigt und es sind tatsächlich kaum Freunde übrig geblieben. bis auf einen, den habe ich bis heute, mit dem gehe ich auch immer noch einmal im Monat essen. Aber was auch passiert ist, ist, ich habe neue Freunde getroffen. Und zwar Freunde, die dann zu dieser Phase des Lebens sehr gut gepasst haben. Ich habe ganz tolle Unternehmerfrauen getroffen und hatte wirklich die beste Zeit meines Lebens dann danach, voller Dynamik und Selbstständigkeit. Und also es ist, meistens trifft nicht das ein, und wenn es eintrifft, ist es meistens nicht so schlimm, womit wir gleich zu unserer Technik kommen, wie ich versuche, mit meinen Ängsten immer umzugehen, weil verhindern kann ich sie nicht, man hat sie immer, aber man kann schon lernen, mit denen umzugehen. Also für mich ist Angst inzwischen ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn ich keine Angst vor irgendwas habe, dann weiß ich, das ist vermutlich
innerhalb
noch
deiner Komfortzone.
Genau. Das ist wahrscheinlich noch in meinem Bequemlichkeitsbereich. Und da geht es auch um Kleinigkeiten. Also beispielsweise habe ich früher telefonieren gehasst. Ja, irgendwo anzurufen, mit irgendjemandem zu sprechen und denen um irgendwas zu bitten oder irgendwas zu wollen, das war nicht so mein Ding. Und ich wusste immer, das ist jetzt vielleicht nicht immer Angst, aber so ein unangenehmes Gefühl. Dann wusste ich immer, mach es gleich als erstes heute Morgen. Und dann hast du das schon mal heute geschafft und bist heute schon wieder erfolgreich. Und bis heute weiß ich, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, sage ich erst recht zu.
Ja.
Aljana, wie gehst du mit deinen Ängsten um?
Also das, was du mich immer gefragt hast, wenn ich vor irgendwas Angst hatte, ist eine ja, sehr gute Methode, die du ja auch immer täglich verwendest. Und einfach die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und manchmal ist es halt so extrem, dass ich da eine ganze Brainstorming-Schreibübung draus mache und wirklich mir die Frage aufschreibe und dann gucke und mir einfach das Szenario aufschreibe, alles aufschreibe, was das Schlimmste ist, was jetzt passieren kann. Und dann, genau, dann...
Ja, und von da aus kann man weitergehen. Also wenn das Schlimmste, zum Beispiel, als ich bei der Polizei gekündigt habe, war das Schlimmste, was für mich passieren konnte, ich könnte pleite gehen mit meiner selbstständigen Idee und ich könnte alle meine Freunde verlieren. Und wenn ich dann von da aus weitergehen soll, okay, was passiert denn, wenn ich pleite gehe? Und am Ende kam ich zu dem Gedanken, naja, also in Deutschland passiert hier nicht so richtig viel. Also verhungern werde ich nicht, verhungern werden meine Kinder nicht und ich werde sicherlich ein Dach über dem Kopf haben. So, und wenn man das einmal durchgespielt hat, dann ist das alles nicht mehr so bedrohlich. Und genauso mit den Freunden, was das Schlimmste, was passieren kann. Gut, ich habe eine Zeit lang keine Freunde. Ist es wahrscheinlich, dass ich mein Leben lang keine Freunde mehr haben werde? Nein, das ist eher unwahrscheinlich. Und dann konnte ich von da aus weitergehen.
Ja, das war bei mir ähnlich, nur mit der Erkenntnis, dass das Schlimmste, was passieren kann, wenn man das weiterdenkt, dass es dann doch gar nicht so schlimm ist, wie man denkt, wenn man nicht darüber nachdenkt, was konkret dann passieren kann. Weil sonst denkt man immer, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlimm. Und wenn man sich aufschreibt, was eigentlich so schlimm ist, dann stellt man manchmal fest, okay, alles ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Es ist vielleicht bedingt irgendwie ein bisschen blöd oder könnte blöd passieren, aber an sich, wenn man das weiterdenkt, ist es auch nicht so relevant. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich bei meiner Liste, warum ich nicht mit meinem Channel anfangen sollte, war irgendwie der schmerzhafteste, tatsächlich, der schmerzhafte oder die schlimmste Situation, die ich in meinem Kopf hatte, war, dass Leute, die cool sind und auch so, ja, die einfach cool sind, mit denen ich mal Kontakt hatte oder die coolen Klicken, was weiß ich, dass die das dann rausfinden und dann darüber reden. Und dann dachte ich so, okay, wenn die das wirklich machen, was macht das denn mit mir? Also dann dachte ich so, erstens würde ich es wahrscheinlich nie mitbekommen, weil ich in diesen Kreisen eigentlich nicht bin. Und zweitens, selbst wenn, und ich gehe dann von der Schule, dann, weil es ja nicht meine Freunde sind, werde ich sie nie wiedersehen im Leben. Das heißt, in beiden Fällen würde es darauf hinauslaufen, dass es keine Auswirkungen auf mich hat. Und dann dachte ich, gut, so schlimm ist es dann ja nicht.
Was man auch machen kann, ist sich natürlich im verstandesgemäß mal so zu fragen, wie oft ist denn schon etwas eingetreten, vor dem ich Angst hatte? Und in den meisten Fällen ist es nie eingetreten. Und wie viele Menschen kenne ich, bei denen das auch tatsächlich eingetreten ist, wovor ich Angst habe? Und da kennen wir meistens auch nur wenige oder gar keine Menschen, bei denen das eintritt, wovor wir Angst haben. Und das Dritte, was ich aber immer mache, ist, ich bin da sehr trotzig. Also wenn ich glaube, dass wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es etwas, was außerhalb meines Bequemlichkeitsbereichs liegt. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich die Komfortzone verlasse, wartet immer eine Belohnung, weil dann kann ich eine Sache mehr oder erreiche eine Sache mehr oder habe eine Erfahrung mehr. Also bin ich da auch so ein bisschen trotzig. Wenn ich eine Angst entdecke, dann mache ich es erst recht.
Ja, das geht mir ganz genauso. Also da bin ich ganz, ganz, ganz genauso. Das ist wie diese Videospielmetapher, die wir in unserer Komfortzonenfolge hatten. Dieses, dass es einen einfach auch anheizt, wenn man weitergeht im Videospiel und Komfortzonen verlässt und Ängste ausschaltet, weil man es erst recht macht, wenn man merkt, man hat Angst davor.
Aliana, hast du noch eine Lösung, wenn man Angst hat, aus der Herde verstoßen zu werden? Wie bist du denn damit umgegangen? Also was ich immer mache, ich habe mich konzentriert auf das, was da ist und nicht auf das, was wegfallen kann. Mhm. Und ich wusste, ich habe eine Handvoll Freunde, die werden immer da sein. Und auf die habe ich mich in der Zeit konzentriert, sodass ich eben nicht so doll davon beeinflusst war, was wegfällt, sondern eigentlich eher davon beeinflusst war, was ich habe.
Ja, beziehungsweise wegfallen könnte, ist ja manchmal sogar auch einfach nicht realistisch vielleicht. Aber selbst wenn, dann reicht es ja wirklich, also ist es gut, sich darauf zu konzentrieren, was gut ist, was da ist und was nicht weggeht, potenziell.
Okay, und der zweite Punkt, der mir immer einfällt, bei Dingen, die einen davon abhalten, das zu tun, was man vielleicht wirklich tun will, ist einfach unehrlich, sich selbst gegenüber zu sein. Also da gibt es so zwei Formen, die mir immer wieder auffallen. Und zwar ist es einmal sowas wie gemütliches Unglück. Ich kenne einen ganz tollen Coach, die sagt gemütliches Elend immer. Ich finde das immer so nett. Ja? Wir leben in unserem gemütlichen Elend. Zum Beispiel, ich muss ja gar nicht abnehmen, weil andere sind ja, ich sag mal, noch viel übergewichtiger oder eigentlich geht's ja noch, ich passe ja noch in meine Hose. Oder wenn es darum geht, naja, so schlimm ist der Job jetzt auch wieder nicht. Oder so schlimm ist der Partner auch nicht. Und wenn ich mich so an meine Partnerschaften vorher erinnere, dann ist es ja auch viel innere Beschwichtigung, dass man so sagt, ach komm, stell dich nicht so an, das ist halt so, Männer sind halt so oder so. Kennst du das?
Ja, absolut. Oder halt dieses, ja, auf YouTube jetzt wieder bezogen, ja, wahrscheinlich will ich das eh nicht oder es wird ja eh, also es ist eh schon zu spät, weil man kommt jetzt nicht mehr so richtig durch die Decke, weil so viele jetzt damit anfangen, deswegen ist es besser, wenn ich es nicht mache.
Genau, und das Zweite ist, dass wir vielleicht glauben, wir wollen was ändern, aber nicht wirklich ändern wollen, weil sonst würden wir es ja ändern, richtig? Also
manchmal ist man ja nicht einfach auch ehrlicherweise nicht dazu bereit, diese Änderung wirklich durchzuziehen.
Genau. Oder man denkt, man müsste etwas ändern, weil man das eben so macht. Und eigentlich ist man aber schon ganz zufrieden. Also wenn man sich so überlegt, was einen ja so motiviert und was zum Beispiel das Warum ist von einem selbst. Also nehmen wir mal an, mein Warum wäre ein Haus und zwei Kinder gewesen. Und dann habe ich ein Haus und zwei Kinder, das, was ich immer wollte. Und dann sagen jetzt alle, ich muss jetzt noch arbeiten gehen. Und ich sage mir dann auch, ich muss jetzt natürlich auch noch arbeiten gehen, aber im Herzen weiß ich, das ist eigentlich mein Warum gewesen, das Haus und die zwei Kinder. Und dann werde ich natürlich auch nichts ändern. Aber ich werde natürlich wieder mit mir diskutieren und immer nur denken, ich will was ändern, ohne dann wirklich motiviert zu sein, was zu ändern.
Und wie geht man damit um oder wie stellt man das raus, dass man unehrlich ist zu sich selbst?
Ich mache ist, ich versuche zu mir selbst radikal ehrlich zu sein. Sobald ich etwas merke oder sobald ich Gedanken, Beschwichtigungsgedanken merke, die ja manchmal auch echt gut sind und nützlich und in einer Ehe auch durchaus mal weiterhelfen und auch da sein dürfen, versuche ich tatsächlich die wahren Gedanken dahinter herauszufinden.
Also immer sich zu fragen, stimmt das jetzt wirklich oder laberst du dir das nur vor oder... Weiß nicht, man kann sich das ja immer gut vorstellen, der typische Allmann-Talk, wenn dann jemand Ja, so das typische Gespräch im Flur von wegen, es ist ja alles so doof und ich würde ja das machen, aber das ist mir auch zu voll im Fitnessstudio oder keine Ahnung, dass man sich mal überlegt, mache ich jetzt so einen Allmann-Talk mit mir selbst, wo ich mir nur ganz viele Ausreden ausdenke oder will ich das vielleicht wirklich gar nicht oder will ich es und bin nicht ehrlich zu mir? Also, dass man einfach, ja, das rausstellt.
Ja, genau. Also dieses radikal ehrlich zu sich zu sein, das geht eigentlich ziemlich leicht, wenn man guckt, wenn ich mich gut fühle, dann ist alles gut. Dann sind auch wahrscheinlich die Gedanken in Ordnung, die ich so denke. Wenn ich jetzt aber ein schlechtes Gefühl bemerke, dann muss da ein Gedanke gewesen sein oder ein dauerhafter Gedanke sein, der mich dazu bringt, mich schlecht zu fühlen und dem dann einfach auf den Grund gehen. Und wenn ich unbedingt meinen Job wechseln will, aber mir jetzt sage, naja, aber nee, das geht ja schon und das macht man halt nicht oder nee, ich müsste ja zufrieden sein und sich dabei schlecht fühlt, dann sollte man eben beide Alternativen überdenken. Denke ich, ich muss jetzt was anderes tun, weil da irgendein Gedanke ist, der mich dazu bringt? Oder denke ich, ich kann nichts anderes tun, weil mich was davon abhält? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dass man diese beiden Alternativen immer dann tatsächlich analysiert. Also das, was ich wirklich versuche, ist radikal ehrlich zu sein.
Ich finde auch immer, dass eine gute Technik für all das, was wir jetzt genannt haben, ist wirklich es aufzuschreiben. Weil in seinen eigenen Gedanken verläuft man sich. Und wenn man keinen Gesprächspartner hat, der diese Techniken beherrscht, und da ist man ja nun mal manchmal auch gesegnet mit Partnern, die das auch so mitmachen. Also Marcel hat mich auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, wobei das war, bei was für eine Situation, aber da meinte er auch so, ja, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Weil ich meinte, ich habe Angst davor, was weiß ich. Und dann sind wir das durchgegangen und dann war es nicht mehr so schlimm. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr das nicht habt, dann schreibt es auf. Also das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Oder ja, redet mit jemandem drüber, versucht ihm das zu erklären oder was weiß ich. Geht es für euch durch? Weil wenn ihr anfangt zu denken, bin ich jetzt gerade ehrlich zu mir, dann ist man meistens nach 4 Gedanken so durch und denkt sich, okay, kam jetzt auch zu keinem Ergebnis. Sondern aufschreiben, Listen, Brainstorming. Und dann kommt man meistens auf eine gute Möglichkeit, wenn man das alleine halt mit sich macht.
Ja, und der dritte Grund, der uns davon abhält, etwas zu tun, ist oft mangelndes Selbstbewusstsein. Und da zähle ich jetzt mal alles mit rein. Also einmal mangelndes Selbstbewusstsein, und das ist das auch mit der Ehrlichkeit, weil für mich ist Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und wenn ich wirklich weiß, was ich wirklich will und da aufhöre, mich zu beschummeln oder zu belügen oder meine Faulheit zu rechtfertigen oder wie auch immer. Wenn ich das also wirklich weiß und wenn ich mich selbst kennenlerne, dann läuft es leichter. Und wenn ich dann auch noch an meinem Selbstwertgefühl arbeite, indem ich meinen Bequemlichkeitsbereich immer weiter vergrößere, indem ich durch die Angst gehe und neue Erfahrungen sammle, dann wird es immer leichter.
Das ist ja zum Beispiel wie bei dir, bei der Polizei, wenn du wirklich richtig ehrlich zu dir selbstbewusst gesagt hättest, gut, ich bin ein charismatischer, witziger Mensch, ich finde überall Freunde. Erstens das, dann hättest du ja vermutlich auch nicht davor Angst gehabt, sondern es war einfach dieses mangelnde Selbstbewusstsein da, dass du vielleicht nur durch dieses kollegiale Umfeld die Freunde gefunden hast, aber nicht, weil du eigentlich auch sonst ein ziemlich umgänglicher Mensch bist. So.
Ja, also klar, solche Dinge spielen auch immer eine Rolle und viele Ängste nehmen wir auch wirklich unser ganzes Leben lang mit. Sie werden schwächer, wenn wir sie trainieren und immer wieder hinterfragen, aber sie tauchen halt immer wieder irgendwie auf. Und dieses soziale Herdenverhalten, das ist halt besonders stark, weil es uns tatsächlich ja auch wirklich über Jahrtausende geschützt hat, indem wir in Gruppen unterwegs waren. Und aus der Gruppe oder aus der Familie verstoßen zu werden, ist halt eine sehr, sehr starke Angst, die viele haben.
Ja, genau.
Okay,
mangelndes Selbstbewusstsein, also ist da mehr, dass man daran arbeiten sollte, sich seiner selbst mehr bewusst zu sein, seinen Stärken und so, und dann darüber das zu überwinden, die Hürde?
Ja, also zunächst einmal sollte man sich überlegen, denke ich das wirklich? oder denkt mich irgendwas, weißt du? Mhm. Also wir haben ja oft so automatische Gedanken. Bei mir ist so ein automatischer Gedanke und da kann es mir so gut gehen und die Sonne scheint und plötzlich erscheint in meinem Kopf sowas wie, ich bin fix und fertig. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das muss schon...
Weil die Sonne scheint auch.
Das muss schon wirklich Jahrzehnte alt sein, dieser Gedanke. Und dann kommt er. Und früher habe ich den geglaubt. Dann dachte ich, oh ja, nee, jetzt muss ich mich auch wirklich erstmal hinlegen. Und heute weiß ich so, oh, das ist aber interessant, ne, was du da so gerade wieder denkst. Also ihr müsst wirklich nicht alles glauben, was ihr da so denkt.
Ja.
So, das ist das Erste, dass man sich vielleicht ein bisschen distanziert von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen Gefühlen und von seinem eigenen Körper, dass man einfach ein klein bisschen Abstand dazu kriegt, weil ihr seid nicht euer Körper. Wir sind auch nicht unsere Gedanken und wir sind nicht unsere Gefühle. Wir haben einen Körper, wir haben Gedanken und wir haben Gefühle.
Na, darüber kann man aber auch nochmal eine ganze Folge an sich machen, weil ich glaube, so schnell versteht man das auch nicht. Also zumindest, ihr habt mir das auch ausführlicher erklären müssen, dass es da auch eine Trennung gibt. Und was aber gerade noch, was du gerade meintest mit dem, dass, ob man das wirklich denkt... Es ist ja oft so zum Beispiel, dass wenn man Komplimente hören will oder sowas, dass man was sagt, was man eigentlich gar nicht denkt. So zum Beispiel, vielleicht sehe ich ja fett in der Jeans aus oder so. Dabei denkt man eigentlich, man sieht gut aus und will aber noch von den anderen hören, nee, hä, du siehst voll gut aus. So, das machen ja manche und macht das einfach nicht vor euch selbst. So, um damit es auch einfach, ja, damit ihr nicht unnötig euer Selbstbewusstsein unterdrückt. Weil wenn ihr denkt, ihr seid... selbstbewusst und ihr seht gut aus in der Jeans, dann könnt ihr das auch denken, ohne euch irgendwie schlecht zu fühlen oder so. Und dann sollte euch das nicht abhalten, dass ihr da vielleicht leicht gefakte Selbstbewusstseinsprobleme habt. Das kann auch sein.
Mhm. Ich glaube, wir könnten über jeden dieser einzelnen Punkte eine eigene Folge machen.
Ja.
Ja? Also lass uns mal zusammenfassen. Also was hält dich zurück? Es ist meistens entweder Angst,
Unehrlichkeit
oder mangelndes Selbstbewusstsein.
Genau, und dann gibt es halt Techniken, wie man damit umgehen kann. Einmal das Ganze, wenn ihr alleine seid, schriftlich machen, runterschreiben und dann was runterschreiben?
Na, bei Ängsten, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Genau, und genau die Situation wirklich weiter ausführen und dann?
Und von da aus weiter gucken. Wenn das wirklich eintritt, was mache ich dann?
Mhm.
Dann bei Unehrlichkeit, das muss man ein bisschen üben. Also wenn ein solcher Gedanke kommt, schreibt den auch mal auf. Und dann schreibt mal, wenn er euch Stress macht, schreibt mal genau das Gegenteil auf. Und guckt mal, ob das nicht vielleicht auch
der Wahrheit entsprechen könnte.
Genau. Ja. Und das Dritte, das mangelnde Selbstbewusstsein, ist auch hinhören. Also wenn wir uns ständig beschäftigen, ich sag mal ständig irgendwie... mit Netflix, sozialen Medien, Handy und wie auch immer, also nonstop beschäftigt sind, dann können wir uns selbst ja gar nicht richtig zuhören und können uns selbst ja auch überhaupt gar nicht richtig wahrnehmen. Also baut auf jeden Fall Zeiten ein, wo das möglich ist.
Ja, einfach mal spazieren gehen, ohne Musik, ohne irgendwas. Einfach mal wirklich euch zuhören oder darauf achten, was ihr jetzt gerade denkt und fühlt und so.
Genau, und... das Wichtigste hier ist einfach nicht immer gleich glauben, was ihr so denkt. Ja, weil ihr habt halt Gedanken und ihr seid nicht eure Gedanken. Und das führen wir nochmal aus.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder ein Blumenpflücken und wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und es war ein interessantes Thema. Wie gesagt, markiert uns unbedingt in euren Stories und hinterlasst dem Podcast eine gute Bewertung. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Tschüss!
Du hast den Podcast gehört, Your Mind is not your Feind.